Regionalgeschichte auf die Ohren.
In dieser Folge der Podcast-Reihe Regionalgeschichte auf die Ohren widmen wir uns dem Projekt Gütersloh im 20. und 21. Jahrhundert, Verwandlung einer Stadt von 1945 bis 2025. Das Vorhaben erforscht die Geschichte der Stadt Gütersloh vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Anlass für die Untersuchung ist das 200-jährige Stadtjubiläum 2025. Das Forschungsprojekt ist am LWL-Institut für Westfälische Regionalgeschichte und an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg angesiedelt. Bevor wir starten, möchte ich uns kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Neute und ich verantworte die Wissenschaftskommunikation im Institut. Mein Interviewgast, Privatdozent Dr. Christoph Lorke, leitet das Gütersloh-Projekt am Institut. Da wir uns im Berufsalltag duzen, bleiben wir beim Du während dieser Podcast-Aufnahme. Christoph, was macht die Stadtgeschichte von Gütersloh eigentlich so interessant und spannend?
Nun verwandeln sich ja viele Städte von 1945 bis 2025, so wie es unser Arbeitstitel jetzt ausdrückt. In Gütersloh ist es ein kleines bisschen nochmal anders besetzt. Also wir haben einen kleinen Mittelstadt im Jahre 1945, die zu großen Teilen in Trümmern liegt und dann in den nächsten Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebt. Eine große Dynamik, eine große Geschwindigkeit, vergrößert sich die Stadt, wird dann über die Laufe der Jahre hinweg eine Großstadt. Das ist vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig spannend, weil auch das findet sich in ähnlichen Konstellationen. Nur Gütersloh, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu vielen Menschen was sagt und es sehr stark nach Provinz und eben Ostwestfalen-Lippe klingt, beheimatet zwei Weltunternehmen und also mit Miele und Bertelsmann sozusagen hat das eine Strahlkraft, die weit eben über die Stadtgrenzen hinausragt. Und das sind sozusagen zwei besondere Strukturmerkmale von Gütersloh, die die Erforschung besonders spannend machen. Und diese beiden Unternehmen, nebst vielen anderen, auch sogenannten Hidden Champions und einer sehr stabilen, einer sehr robusten Wirtschaftsstruktur, sorgt das eben dafür, dass in Gütersloh eine andere Entwicklung festzustellen ist. Also während wir in vielen anderen bundesdeutschen oder westeuropäischen Konstellationen so ab den 1970er Jahren etwa, vor allem dann ab den 1980er Jahren, einen starken wirtschaftlichen Einbruch erleben, als Stichworte die Abwanderung der Textilindustrie, die Stahl- und Kohlekrise natürlich auch in anderen Regionen, überhaupt ein Verschwinden der klassischen alten Industrielandschaften und eine Transformation in Richtung Dienstleistungsgesellschaft, auch einer zunehmenden Globalisierung mit all den Effekten, die wir kennen, funktioniert das in Gütersloh ein bisschen anders. Also wir haben eine Stadt, die wirklich sehr resilient ist, die es schafft, widerständig sozusagen zu agieren, eben aufgrund ihrer besonderen Wirtschaftsstruktur, eben aufgrund der weltführenden Unternehmen Miele und Bertelsmann, aber eben auch aufgrund vieler anderer Gegebenheiten. Und das macht das extrem spannend, weil für diese Stadt, so ist unser Eindruck, eine ganz andere Geschichte erzählen können, als wir das anderswo erzählen können.
Jetzt kennt nicht jeder Gütersloh, deswegen frage ich nochmal nach. In der Nachkriegszeit, was heißt denn Kleinstadt? Wie viele Leute haben da gelebt und wie viele leben da heute?
Genau, also wir reden von so 30.000 bis 40.000 Einwohnern, je nachdem, wann man so guckt. Also sehr viele auch vertriebene Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die 100.000 Einwohnergrenze hat die Stadt dann vor einigen Jahren. Also die Grenze ist ja insofern wichtig, als dass man dann von einer Großstadt sprechen kann. Das ist natürlich eine numerische Größe. Und viele Gütersloherinnen und Gütersloher oder auch darüber hinaus würden sich vielleicht wundern oder sie würden vielleicht da auch, dagegen vorgehen und sagen, es ist noch keine Großstadt, es ist eine sehr provinziell geprägte Großstadt, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben auf jeden Fall ein großes Einwohnerwachstum, eine große Einwohnerdynamik, was wir im Übrigen auch für andere Städte wie zum Beispiel Wolfsburg beobachten können. Auch hier eine Stadt, zwar nicht in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch sehr stark von der Automobilindustrie geprägt, die nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Aufschwung erfährt. Genau. Und dann haben wir hier tatsächlich einen großen Zuwachs, und das ist spannend, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, von verschiedenen migrantischen Gruppen, die Gütersloh durchaus zu einer Art Melting Pot werden lassen. Also es ist eben nicht das klassisch ostwestfälisch geprägte, sondern wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Migrantinnen und Migranten aus ganz unterschiedlichen Konstellationen, die dieses Untersuchungsfeld eben so besonders spannend machen.
Jetzt arbeitet ihr euch an verschiedenen Themen ab. Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, welche Themen das sind?
Ich suche da eine ganz interessante, hoffentlich interessante Mischung aus klassischen Themen einerseits zu berücksichtigen. Also das sind die ganz typisch klassischen Politik- und Sozial- und eben auch wirtschaftsgeschichtlichen Themen, was man eben bei der Wirtschaftsstruktur von Gütersloh eben auch erwarten kann. Die Kollegin Johanna Gehl hat beispielsweise schaut etwas genauer auf die Kulturpolitik der Stadt oder die städtischen Repräsentationen. Also wie versteht sich eigentlich diese im extremen Wachstum, in extremer Dynamik befindliche Stadt selbst? Wie verortet man sich nach außen? Wie möchte man sich vermarkten? Wie möchte man natürlich auch für die hochdotierten Managerinnen und Manager interessant sein, als Wohnort natürlich auch und eben gegenüber der Konkurrenz Berlin, Hannover, Bielefeld, München und so weiter auch konkurrenzfähig sein? Kollege Tim Zumlo am Institut untersucht beispielsweise die Mobilitäts- und Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen. Es ist in Gütersloh das nur als kurzer Einschub relativ rigoros, was den Neubau nach 1945 betrifft, weil man eben Platz für die vielen Menschen braucht, geht man auch relativ strikt bzw. rigoros mit Denkmalschutzfragen um und schafft eher schnell Platz für die expandierende Wirtschaft. Und auch da gibt es natürlich Aushandlungs- und Konfliktfelder. Das macht das besonders interessant zu beobachten. Und natürlich, wenn man ins Heute hineinguckt, hat die Stadt Gütersloh wie anderswo auch große Schwierigkeiten. ÖPNV beispielsweise. Also die Stadt ist sehr stark doch zergliedert. Es gibt eine Kernstadt mit vielen Vororten. Wie schafft man es, die Bevölkerungsteile in diesen Stadtteilen eben auch entsprechend in die Stadt einzubinden und sie eben auch mobil zu halten? Also das sind Themen, die der Kollege Tim Zumlo betrachtet. Darüber hinaus bereiten wir einen größeren Band vor, der dann zum Stadtjubiläum 2025 erscheinen soll. Wir werden, und das sind wirklich nur stichpunktartig, Themen wie Migration, das Wohnen, die Städtepartnerschaften, Umweltgeschichte, Freizeit, Konsum, aber vor allem auch Frauen- und geschlechtergeschichtliche Fragestellungen eine wichtige Rolle spielen. Und wir versuchen also sozusagen ein breites Panorama an verschiedenen Entwicklungslinien darzustellen, die eben auch relevant waren für Alltag und für Kultur, für Lebenskultur in der Stadt Gütersloh.
Jetzt hast du gerade schon zwei Namen genannt. Du machst das also nicht alleine. Ihr seid primär erstmal zu dritt. Vielleicht kannst du ein bisschen vorstellen, wie ihr als Team arbeitet.
Genau, also wir machen die klassische Arbeit, die Historikerinnen und Historiker so machen. Also neben den Absprachen, die natürlich wichtig sind, dass man sich zusammensetzt und überhaupt erstmal überlegt, welche Themen relevant sind. Ich glaube, das ist wichtig. Das war also ganz am Anfang unseres Zusammentreffens, Zusammenkommens so zu überlegen, wie können wir diese Stadtgeschichte eigentlich auf der Höhe der Zeit schreiben. Also was sind eigentlich Themen, die die Geschichtswissenschaft interessieren, die bundesdeutsche Zeitgeschichtsschreibung idealerweise auch ein Stück weit weiterbringen. Und nach diesem Brainstorming-Prozess und dem Einlesen, dem klassischen Einlesen in die Forschungsliteratur, sind wir vor allem damit beschäftigt, Quellenrecherche zu betreiben. Also wir sitzen in den Archiven, in den verschiedenen Archiven, die für unser Gegenstand relevant sind, also insbesondere das Stadt- und Kreisarchiv in Gütersloh, aber darüber hinaus noch Wirtschaftsarchive und auch unter anderem das Stasi-Archiv und so weiter, denn selbst die Stasi war in Gütersloh aktiv. Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld oder Arbeitsvorgehen ist bei uns eben auch das Einbinden der Stadtöffentlichkeit. Du hast es ja eben schon im Untertitel sozusagen erwähnt, eine Stadtgeschichte vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis ins Jahr 2025, also von heute aus betrachtet, tatsächlich bis in die Zukunft hinein, was mit methodischen Schwierigkeiten selbstverständlich verbunden ist. Brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, das ist Proseminarwissen, also Quellen, Sperrfristen und so weiter und so fort. Das heißt, wir kommen an die unmittelbare Gegenwart, trotz allen Entgegenkommens, sicherlich auch der Stadt Gütersloh und dem Arbeiten mit veröffentlichten Quellen, kommen wir an die unmittelbare Gegenwart teilweise nur sehr schwer heran. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen und die Dinge eben auch, wenn man so möchte, die wir in den Akten lesen, ein Stück weit kontrastieren können. Also das Vetorecht der Quellen, das ist das eine. Aber um die Quellen angemessen und ansprechend dann eben auch zum Sprechen zu bringen, ist das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe eben auch hier im Sinne eines Citizen Science Vorgehen, wenn man so möchte, einer Public History sozusagen, dann eben auch die Menschen vor Ort mit einzubinden.
Das macht ihr aktuell schon mit sogenannten Geschichtswerkstätten. Das heißt, ihr lädt bei zur Veranstaltung ein, wo interessierte Bürgerinnen und Bürger hinkommen können und von deren Erlebnissen erzählen können. Bindet sie ihr die als Zeitzeugen mit ein?
Richtig, genau. Es gibt diese Geschichtswerkstätten. Das ist ein schönes Konzept, was es in Gütersloh tatsächlich schon länger gibt, also viel länger als dieses Stadtgeschichtsprojekt. Hinzu kommen sogenannte Erzählcafés, also neben den Geschichtswerkstätten so eine zweite Instanz, wo wir versuchen, verschiedene Themen zu setzen. Ganz unlängst ging es um die Jugendkultur und eine Jugendbewegung, Freizeit von Jugendlichen, unterschiedlichen Freizeitformen, die ganz unterschiedliche Ausprägungen eben auch bis ins Heute hinein erfahren haben. Und das ist unser Zugriff sozusagen, dann eben auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Zeitzeugen, Zeitzeuginnen zu rekrutieren Und da, und das ist nicht immer so ganz einfach, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen, ich sage jetzt mal, Prominenten und damaligen, aber vielleicht auch heutigen Entscheiderinnen und Entscheidern zu finden, aber eben auch gleichzeitig den Otto-Normalverbraucher, die Otto-Normalverbraucherin mit einzubeziehen und eben auch wirklich die Geschichte von unten entsprechend auch mit zu spiegeln und eben nicht nur den Behördenalltag nochmal zu reproduzieren, den wir eh ganz gut über die Akten nachvollziehen können.
Also die breite Bevölkerung komplett abzubilden, ist eine der Herausforderungen.
Das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil es da ganz viele blinde Flecken natürlich auch gibt. Es gibt migrantische Gruppen beispielsweise. Es gibt, man merkt schon jetzt schon ein Ungleichgewicht, wenn man das so sagen möchte, zwischen Mann und Frau, bestimmte Altersgruppen, also gerade die junge Generation, die man vielleicht über andere Kanäle versuchen kann oder muss eben auch zu locken und eben auch für die Stadtgeschichte als Akteurinnen und Akteure interessant zu machen. Denn eins ist klar, Zeitzeugen und Zeitzeugen, da denkt man sofort, die meisten denken dann an die Nachkriegszeit, ne? Also 40er, also späte 40er, 50er, vielleicht Wirtschaftswunderjahre, aber dass natürlich auch Geschichte schon die 90er und die Nullerjahre sein können, dass natürlich auch die sogenannten, die letztjährigen Flüchtlingsbewegungen, Migrationsbewegungen, aber auch die Corona-Krise und so weiter eben auch schon Geschichte sind, das vergisst man häufig und das wäre natürlich auch sehr, sehr gut, wenn man da entsprechende Stimmen nochmal haben werden. Und wir sind auf dem Weg, die auch entsprechend zu finden.
Das zeigt aber schon, dass ihr im Berufsalltag vor vielen Herausforderungen gestellt seid. Also du hattest gesagt, der Fristen von Akten, die ihr deswegen nicht einsehen könnt. Je näher man als Historikerin, als Historiker an die Gegenwand herantritt, desto weniger Distanz hat man dazu. Wie ordnet man das Ganze ein? Kannst du das vielleicht ein wenig umreißen, genau vor welchen Herausforderungen ihr im Moment so steht?
Wir können uns momentan vor Quellen noch nicht so richtig retten. Wir können in einem halben Jahr nochmal sprechen, wenn wir die dann vielleicht irgendwann ansatzweise durchgearbeitet haben. Aber das ist erstmal ein ganz großer Berg, den wir bewältigen müssen, das ist klar. Anderes Problem neben diesen rein zeitlich pragmatischen Überlegungen ist, welcher Sound wird in diesem Buch erzählt? Es ist schon eine Herausforderung, das richtige Narrativ zu finden und eine behutsame Stadtgeschichte zu schreiben. Also nicht mit erhobenen Zeigefinger Geschichte von oben sozusagen zu verfassen. Das ist natürlich auch wichtig, mit der entsprechenden Distanz und einer möglichst objektiven Art und Weise die Stadt zu erzählen. Aber natürlich auch den Entwicklungen ja, behutsam zu begegnen und diese entsprechend auch einzubinden in unsere Erzählungen. Und das meinte ich eben gerade, nicht immer so mit sagen, die Zeitzeugenschaft so einigermaßen repräsentativ einzubetten und verschiedene Gruppen, Akteursgruppen eben auch zu Wort kommen zu lassen. Das ist manchmal tatsächlich gar nicht so einfach. Und eben auch diejenigen, die vielleicht sozusagen als blinde Flecken gar nicht so auftauchen und die man vielleicht eher nicht so auf dem Schirm hat, eben auch mitzunehmen. Und vielleicht auch Kontrastgeschichten zu erzählen, nicht? Also wir wollen keine Erfolgsgeschichte erzählen, wir wollen nicht nochmal einen Aufstieg, eine wirtschaftliche Boomgeschichte der schon mehrfach erwähnten Großunternehmen erzählen, sondern wollen natürlich auch gucken, wo liegen da eigentlich die Konfliktfelder, wo gibt es vielleicht Ambivalenzen, wo reibt sich die Stadtgeschichte, was sind vielleicht die Gruppen, die von diesem Aufstieg nicht profitiert haben, also wer ist sozusagen außen vor, gibt es soziale Randgruppen, sogenannte Randgruppen, gibt es vielleicht auch andere Spannungsverhältnisse und all dies in so einem 500 bis 600 Seiten Buch unterzubringen. Und dann den großen Erwartungen, den hohen Erwartungen, wie ich jetzt in den Geschichtswerkstätten und Erzählcafés schon mitbekommen konnte, der Stadtöffentlichkeit eben auch einigermaßen gerecht zu werden, das ist schon eine gewisse Herausforderung, das kann man so sagen.
Jetzt hast du den Begriff das Buch schon mehrfach fallen lassen. Zum Hintergrund, die Stadt Gütersloh finanziert das Forschungsprojekt, das heißt, die haben das Portemonnaie geöffnet und ziemlich viel Geld dort reingesteckt und zum Stadtjubiläum 2025 soll ein neues Buch erscheinen, das die Stadtgeschichte erzählt. Dicke Bücher schreiben ist typisch für Historikerinnen und Historikern. Wie wollt ihr eure Forschungsergebnisse denn präsentieren, sodass es möglichst viele Leute auch freiwillig lesen wollen?
Das ist eine gute Frage. Da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit, aber wir denken darüber jetzt natürlich auch schon nach. Also 2025 soll das Buch auf den Markt kommen. Man muss zum Kontext dazu sagen, Gütersloh hat bereits eine Stadtgeschichte, die allerdings eben im Jahr 1945 aufhört. Wir liefern, wenn man das so möchte, den Nachfolgerband und schauen eben die Zeit von den Trümmerjahren bis ins Jetzt uns genauer an. Es wird eine ganze Reihe von Präsentationsveranstaltungen geben, ganz klassisch, wie man das wahrscheinlich so kennt, im Sinne einer Buchlesung vielleicht. Wobei, wenn man da gucken muss, wie man das dann wirklich auf die Beine stellt, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht so ganz genau, aber da scheint schon ein großes Interesse von Stadt und Stadtöffentlichkeit zu bestehen. Und darüber hinaus muss es ein Anliegen sein, das eben auch multimedial oder wie man so sagt, crossmedial eben an Mann und Frau zu bringen und Kinder und so weiter, dass wir hier eben möglichst viele Menschen erreichen. Das wird auch, glaube ich, die wenigsten werden wahrscheinlich das ganze Buch von vorne bis hinten durchlesen, sondern ich habe ja gerade schon von den Sektoren gesprochen, die wir uns so angucken wollen. Der eine interessiert sich vielleicht mehr für die Geschichte des FC Gütersloh, also dem Fußballverein, der um ein Haar Bundesligist gewesen worden wäre fast. Oder der zweite ist eher interessiert an Themen der Migrationsgeschichte, während wiederum andere eher die Bildungs- und Schulgeschichte sich interessieren, weil sie eben selbst als Lehrerin, als Lehrer tätig waren. Also allein schon durch dieses, wie wir hoffen, breite und interessante Panorama ist es uns hoffentlich möglich, da einfach eine gewisse Facettenreichtum in die Stadtgeschichte entsprechend zu bringen und da eben möglichst viele Leute anzusprechen.
Dennoch habt ihr ganz schön viel Zeitdruck dahinter, oder? Also so schnell schreibt man kein Buch und vor allen Dingen so schnell wird es auch nicht gedruckt.
Das ist ein nächstes Thema, genau. Und dann koordinieren wir auch eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren. Also neben unserem dreiköpfigen Team gibt es einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, auch ein paar externe Expertinnen und Experten, die hier auch mit sozusagen im Boot sitzen. Und das muss koordiniert werden. Und da gibt es natürlich immer unvorhergesehene Sachen. Ich möchte jetzt nicht sozusagen dem Teufel am Schwanz ziehen, wie das Sprichwort heißt. Aber selbstverständlich müssen wir da immer mal mit Verzögerungen und mit so. Also die Zeit wird wahrscheinlich schneller verrennen, als uns das lieb ist.
Na, dann hoffe ich, dass ihr die Zeit euch keine Schnippchen schlägt, sondern dass pünktlich zum Stadtjubiläum das Buch in gedruckter Form vorliegt. Und ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir.
Regionalgeschichte auf die Ohren.